Willkommen zum Podcast der Gospel House Church. Wir glauben, dass du durch diese Message ermutigt und erfrischt wirst.
Gut, bevor wir anfangen, es geht heute wirklich um den König David oder um den David als Person. Wir wollen anfangen mit dieser Serie und ich habe es extra bis daher geschoben, weil wir jetzt 4 Wochen werden wir langsam, oder? Langsam kommen wir fast in einen wöchentlichen Trott rein, oder? Das ist fast schon Gewohnheit, jeder Mittwochabend ist Bible Study. Wir haben 4 Wochen Werdenberg-Seminar hinter uns. Und ich konnte natürlich nicht dort können über den Life of David erzählen, weil ich das hier angekündigt habe. Und weil nicht alle Leute, die ins Bible Study kommen, auch dort gewesen sind. Darum werden wir es heute Abend starten und es geht über ein paar Wochen. Logisch, Bible Study ist ja nur alle 2 Wochen. Das geht über 4-5 Mal Bible Study. Und das ist der Oberhammer. Weil ich weiss nicht, wenn du das letzte Mal die Geschichte von David durchgelesen hast. Ich habe sie durchgelesen jetzt in der Zeit, wo ich in England war, bin schon vorher angefangen und habe jetzt etwa 2-3 Mal so im Kurzzeitraffer sozusagen durchgelesen. Und die Geschichte von David ist der Oberhammer. Aber bevor wir in das, ich bin schon wieder drin. Bevor wir dort reingehen, möchte ich euch sonst noch kurz etwas mitteilen. Heute ist jemand von der Erde in den Himmel gegangen. Ein mega bekannter Mann Gottes, der wahrscheinlich bekannteste Mann Gottes, der noch auf dem Planet gelebt hat. Wir Jüngeren, wir kennen ihn vielleicht nicht so gut. In den letzten Jahren ist es nicht so laut um ihn herum gewesen, aber es ist der Mann, der am meisten Leute das Evangelium predigt hat im letzten Jahrhundert. Wahrscheinlich, also mehr als sogar der Reinhard Bonnke, gell? Der Reinhard Bonnke ist nicht gestorben. Mehr als der Reinhard Bonnke. Und er heisst Billy Graham, oder hat Billy Graham geheissen. Und ich habe mir einfach überlegt, ich habe es heute gesehen, als ich ins Flugzeug eingestiegen bin, ich habe gesehen, dass er gestorben ist. Aber er ist ja eigentlich nicht gestorben, wir wissen ja, dass er nicht gestorben ist. Und am Anfang hat es mich ein bisschen traurig gemacht und nachher habe ich ein Quote gelesen, also etwas, was er gesagt hat. Und ich möchte euch das kurz vorlesen. Er ist übrigens auch mit dem Martin Luther King unterwegs gewesen und so war es so in dieser Zeit gewesen. Ja. Und er hat so viele Leute, der hat ihm, wie heisst der Park in New York? Der riesige Park, der Central Park, gefüllt mit Menschen und das Evangelium verkündigt. Auf dem Times Square predigt, überall auf der Welt riesen Stadien, riesen Felder, ein paar hunderttausend bis Millionen von Leuten, die ihm zugelassen haben. Und am Anfang war er recht turn or burn gewesen. Wenn er ihm seine Videos anschaut, dann merkt er das. Und je älter er geworden ist, desto mehr gnädiger ist er geworden. Es ist nicht gut, dass wir schon im jungen Alter mit dem anfangen können. Und er hat etwas gesagt. Und zwar ist es das. Eines Tages wirst du lesen oder hören, dass der Billy Graham tot ist. Und ich will dir einfach sagen, glaub kein Wort von dem. Glaub kein Wort von dem. Weil das, was passiert ist, ich bin nämlich mehr lebendig als jemals zuvor. Und du musst dir mal, überleg dir mal, zu wie vielen Leuten, man kann es nicht zählen, zu wie vielen Leuten er predigt hat, oder? Der Reinhard Bonnke hat zu 70 Millionen Leuten predigt bis jetzt. Oder noch mehr. Und er hat zu noch mehr Leuten predigt. Und es sind so viele Menschen zum Glauben gekommen, durch ihn, Gott hat ihn so krass gebraucht. Und weißt du, wie viele von diesen Menschen jetzt schon tot sind, oder halt auch schon im Himmel sind, und ihn jetzt willkommen heißen dort oben? Und wenn ich nur an das denke, dann kriege ich Hühnerhaut über. Denke ich so. Oder Leute, die du nie persönlich vielleicht gesehen hast. Und uns wird es auch so gehen. Uns wird's auch so gehen, es werden Leute, wir sind mal in Gotland gewesen, haben Jesus Loves You Kleber gemacht und wir sind so ein bisschen auf dem Vandalismus-Trip gewesen, ist jetzt nicht so christlich, aber wir haben die Kleber überall hergeklebt. In ganz Gotland haben wir die Jesus Loves You Kleber hergeklebt, sogar jemand hat sogar einen auf den Sattel vom Velo geklebt, von irgendjemandem. Das sollte man nicht machen, natürlich nicht. Aber ich würde nicht erstaunt sein, wenn wir in den Himmel kommen, wenn irgendwelche Leute würden auf die Gruppe von Leuten zugehen, wo wir damals gewesen sind und sagen, danke, dass du den Kleber dort hergetan hast. Es war wieder Anstoss gewesen, dass ich angefangen habe, über Jesus nachzudenken. Du weißt es nie. Und mich fasziniert der Gedanke irgendwie. So, wenn wir reingehen. Jetzt können wir anfangen. Jetzt können wir auch anfangen. Also, das haben wir auch aufnehmen. Aber jetzt können wir auch wirklich anfangen mit dem David. Und König David, oder einfach, er ist ja nicht immer König gewesen. Er ist nicht von Anfang an König gewesen. Aber der David ist so eine interessante Persönlichkeit in der Bibel. Und was ich wichtig finde, ist, bevor wir anfangen, Notizen könnt ihr selber machen. Ich tue euch so viel wie möglich hier auf dem Screen her tue. Aber je mehr Frauenkonferenzen, dass ich predige, desto weniger Zeit habe ich zum Vorbereiten. Also müsst ihr selber Notizen machen. Der König David ist eine mega interessante Persönlichkeit. Und wir werden ihm sein Leben anschauen. Das heisst auch The Life of David oder halt das Leben von David. Das Ganze, was wir hier machen. Aber ich wünsche mir eigentlich in erster Linie nicht, dass wir den David besser kennenlernen, sondern dass wir durch das Jesus besser kennenlernen. Weil das ist mir etwas, wo mir eingefahren ist, ja, auch jetzt in England. Du kannst über alles reden. Verstehst du? Wir können über den David reden und uns einfach als eine Geschichte anschauen. Und es wird unser Leben in keiner Weise verändern. Oder wir probieren, irgendwelche Prinzipien aus dem David zum Leben zu nehmen. Was sollte man machen als Christ? Was sollte man nicht machen? Und schnell bist du wieder in dem Modus, dass du dein eigenes Leben anfängst verändern wählen. Oder dein Verhalten wählen verändern. Weil es gibt offensichtlich, für die, die den David ein bisschen kennen, Sachen in ihm, seinem Leben, die mega gut gewesen sind und Sachen, die mega schlecht gewesen sind. Aber wir wollen hinter Kulissen schauen, auf das, dass der David eines von den schönsten Bildern ist, was es gibt von Jesus im Alten Testament. Nicht, weil er mega viele Fehler gemacht hat, aber einfach, weil du ihm im Leben so viel siehst von dem, was nachher kommt. Und der Grund ist, weil er König sie ist. Und ich werde euch kurz, ich muss da noch kurz schauen, dass ich auch in dieser Veranstaltung drin bin. Der David ist ein Mann gewesen, und ihr könnt euch das aufschreiben, ich werde es vielleicht dann nochmal sagen, ihr Männer. David ist ein Mann gewesen, der im Alten Testament gelebt hat, unter dem Alten Bund, aber in sein Mindset, in sein ganzes Denken ist vom Neuen Bund gewesen. Und das ist eigentlich das, was der David extrem speziell macht. Und das, was über den David am meisten gesagt wird, ist, dass er Gott kennt hat. Und Gott sagt über den David, er ist übrigens der Einzige, wo Gott das sagt, er ist ein Mann nach meinem Herz. Und es kann unmöglich sein, wegen dem Leben, das David geführt hat. Es muss wegen irgendetwas anderem sein, weil der David hat Ehebruch begangen, der David hätte laut dem Gesetz zweimal Todesstrafe müssen erleiden, sozusagen, oder? Aber hat sie nicht erlitten, oder? Wir schauen das dann alles noch ein bisschen im Detail an. Aber der David ist so eine interessante Persönlichkeit. Und ich werde heute Abend eigentlich wie so ein bisschen einen Überblick geben über die ersten Sequenzen von Davids im Leben, und zwar vom Hirtenjunge, was habe ich geschrieben? Vom Hirtenjunge zum König, genau. Das werden wir anschauen. Und für das, wenn wir am Anfang, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, weil ich bin jetzt da nämlich gerne nicht drin. Für das, wenn wir am Anfang, bevor wir ganz anfangen mit dem David, werde ich zwei Bibelverse mit euch lesen, wo so ein bisschen beschreiben, wieso dass es wichtig ist, dass wir die Geschichte von David überhaupt studieren. Und zwar ist sie eine aus dem ersten Buch vom Neuen Testament, aus dem ersten Kapitel vom ersten Buch vom Neuen Testament und eine aus dem letzten Kapitel vom letzten Buch vom Neuen Testament. Reden beide per Zufall, könnte man jetzt sagen, über den König David. Und zwar lesen wir Matthäus, also der erste Vers vom Neuen Testament, Matthäus 1, Vers 1. Das ist sozusagen das Geschlechtsregister von Jesus. Das ist der Anfang vom Geschlechtsregister. Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids und des Sohnes Abrahams. Also rein weltlich gesehen, Jesus ist ja 100% Gott gewesen, aber er ist auch 100% Mensch gewesen. Er ist Mensch und Gott in einer Person vereint und er ist auf die Welt gekommen und jetzt rein weltlich gesehen hat Jesus ein Geschlechtsregister. Und der Matthäus, also das erste Buch von dem Neuen Testament, greift das auf, das Geschlechtsregister von Jesus, und es geht nicht zurück bis zum Adam. Ihr wisst warum, oder? Das haben wir schon alles durchgenommen. Matthäus ist das Evangelium, wo Jesus als Meine, müssen wir halt die euren Notizen noch zurückblättern, 5 Jahre. Ja, was hast du gesagt? Du getraust dich nicht, was hast du gesagt? König, jawohl. Peter hat aufgepasst. Gibt es 6 Noten. Weil der Matthäus Jesus als König porträtiert, geht er zurück. Nicht bis zum Adam, so wie der Lukas-Evangelium, wo Jesus als Menschensohn, als Mensch porträtiert, geht zurück bis zum Adam. Und der Matthäus geht nur zurück bis zum David und bis zum Abraham. Und wenn du lesest, zuerst kommt der David vor, aber der Abraham hat ja vor dem David gelebt. Wieso kommt jetzt der David zuerst vor? Oder weil es zuerst darum geht, dass Jesus verifiziert wird als der König von allen Königen. Als der Nachfolger von David, die sozusagen das, was David ist versprochen worden, dass der König, der Messias, wird aus ihm, seinem Geschlechtsregister, aus ihm seiner Blutlinie kommen, und darum hat das da müssen verifiziert werden, sozusagen, oder? Jesus ist der Sohn von David, wo das, was der David nicht geschafft hat, vollenden wird. Der, der das Königreich sozusagen aufbaut, nicht auf weltlicher, nicht für die Augen sichtbar, sondern für sozusagen die geistliche Welt sichtbar. Und darum steht der David zuerst. Und wieso ist Jesus ein Sohn von David und ein Sohn von Abraham? Weil er alles Recht hat zum König sein, aber er hat auch alles Recht zum Land regieren. Am Abraham ist das Land geschenkt worden und der David ist König gewesen, oder? Kommen wir daraus. Jetzt lesen wir aus dem letzten Kapitel vom letzten Buch vom Neuen Testament, das ist die Offenbarung, Kapitel 22, Vers 16. Da steht: Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Also auch da siehst du, wie sich Jesus auf den David beruft. Und das ist eigentlich eine mega interessante Stelle, weil er sagt, er ist die Wurzel und der Spross. Also Spross ist das, was rauskommt. Also blöd gesagt, er ist der Anfang. Also er ist sozusagen der, wo der David geboren hat, oder? Als Mensch, du kommst nicht raus, wenn du das lesest. Weil du kannst nur entweder ein Nachkommen sein oder ein Vorfahren. Aber Jesus ist der Vorfahren und der Nachkommen von David. Er ist der, wo der David geboren hat, weil er ist Gott. Und er ist auch der menschlich gesehen der Nachkommen von David, weil er sozusagen der richtige Vollgaskönig ist. Oder? Abgefahren. Einfach damit ihr seht, wenn wir den David studieren, dann geht es in erster Linie um Jesus. Es geht nicht einfach nur um den David. Und ich will wirklich, auch wenn wir die Stellen durchlesen und ich euch die Geschichte erzähle, dass ihr nicht die ganze Zeit nur denken, der David und der David, sondern dass ihr denken, das hat einfach, dass ihr könnt wie hinter Kulissen schauen könnt. Ich probiere es euch natürlich so gut wie möglich an mich durchzugeben, aber ich weiss, dass es auch Leute da hat, die Geschichte von David noch nie gehört haben, und ich möchte, dass wir alle auf der gleichen Page sein können, und darum möchte ich auch kurz die Geschichte von David einfach durchgehen. Die Geschichte von David finden wir übrigens im 1. und im 2. Samuel, im 1. Buch Samuel und im 2. Buch Samuel. Schau das, was wir miteinander werden durchstudieren. Es gibt noch andere Stellen, wie wir jetzt gesehen haben, was um den David geht, aber ihm seine Geschichte ist aufgeschrieben im 1. und 2. Buch Samuel. Und ich möchte euch einfach empfehlen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ich habe mich ja einen abgelacht, ab der Miri. Sie ist vorletzten Sonntag zu mir gekommen, für die, die Story noch nicht gehört haben, kommt sie zu mir und sagt: Du, ich habe das Buch Daniel durchgelesen. Und ich habe da noch zwei, drei Fragen, gell? Und ich habe mir gedacht, wenn du lesest das Buch, kennst das Buch Daniel, oder? Du lesest das Buch Daniel durch und du hast nur zwei, drei Fragen. Voll cool, oder? Denke ich mir. Sind wir zum Reden, oder? Fangen wir an reden, fragt sie mich da, ja, die Tiere, die da die Hörner rüberkommen und so, was heisst denn das? Und dann sind wir zum Reden und irgendwann frage ich sie: Du, wieso genau hast du das Buch Daniel durchgelesen? Gell? Ist jetzt nicht gerade so etwas, was zum, gute Nachtgeschichtli, oder? Ist jetzt nicht gerade so etwas, was einfach mal so durchlesest, oder? Und dann sagt sie: Ja, damit ich so gut wie möglich vorbereitet bin aufs Bible Study. Weil du hast gesagt, wir nehmen den Daniel durch. Und ich so: Wir nehmen den David durch. Und nachher sie so: Nein, nein, oh mein Gott. Kann jedem mal passieren. Jeder wird mal bloßgestellt. Ich gehe an eine Frauenkonferenz, du hast etwas Falsches gelesen. Nein, aber ich hatte den Hintergrund, also, hast du jetzt durchgelesen, 1. und 2. Samuel? Vollgas, Vollgas. Ich finde es der Oberhammer. Sie kommt dann, wenn ich etwas vergiss, oder? Ich finde es der Oberhammer und ich mag es auch wirklich empfehlen, wenn ihr wirklich voll dabei seid, lesen 1. und 2. Samuel durch, weil es gibt uns so, es hilft so, dass ihr die ganze Hintergrundgeschichte kennen. Weil wir werden, du weißt, wie die Bibel kannst lesen, du kannst die Bibel lesen einfach als eine Geschichte. Und du kannst nachher reingehen, wie reinzoomen, oder? Wie mit einem, sozusagen mit einem Teleobjektiv. Du kannst einfach reinzoomen in die Geschichte und kannst einzelne Parts, wir werden ganz spezifisch einzelne Bibelstellen anschauen, wir werden die verschiedenen Layers anschauen, die die Geschichte hat. Wir können nie alles anschauen, es ist viel zu viel, aber einfach die Sachen, die aus meiner Sicht wichtig sind, um euch natürlich wieder mal einen Ansporn zu geben, um nachher selber auch ein bisschen tiefer zu graben. Und es ist mega interessant. Also 1. und 2. Samuel durchlesen. Und ich habe das gemacht. Also ich habe eigentlich erst den 1. Samuel fertig durchgelesen. So richtig intensiv. Und es ist brutal interessant. Und ich denke, damit ihr wirklich draus kommen, für die, die das noch nie gehört haben, habe ich euch hier die Hauptfiguren kurz aufgelistet. Die Hauptfiguren von dieser Geschichte von David. Einfach, damit ihr alle einigermaßen so ein bisschen draus kommen. Es ist Hannah, der Samuel, also das sind alles wichtige Personen in dieser Geschichte. Der Saul und der David. Und einfach zum kurz erklären, wir werden nachher noch ein bisschen ins Detail gehen. Hannah ist die Mutter von Samuel. Der Samuel ist ein Prophet gsi, wo aber auch als Richter gearbeitet hat und als Priester, also ganz eine spezielle Persönlichkeit, weil er drei Funktionen auf einer Person vereint hat. Und Hannah ist Mutter von Samuel. Und der Samuel ist der gsi, wo der König Saul, der Saul ist der erste König gsi von Israel. Und der Samuel ist von Gott beauftragt gsi, um den Saul zu salben. Und wo der Saul sich sozusagen Gott den Rücken zugekehrt hat, hat Gott den Samuel geschickt, um den David zu salben als König. Also der Samuel ist ganz eine wichtige Persönlichkeit. Und Hannah kommt eigentlich extrem wenig vor, nur in den ersten zwei Kapiteln. Aber aus meiner Sicht, und darum möchte ich euch das auch weitergeben, ist sie ganz eine spezielle Persönlichkeit in dieser Geschichte. Weil schlussendlich eigentlich alles wieder zurückgeht zu ihr. Wir werden das nachher dann kurz sehen. Noch gibt es ein paar Nebenfiguren. Und zwar der Jonathan. Für die, die die Geschichte ein bisschen kennen. Der Jonathan war der beste Freund von David. Sie sind beste Freunde geworden. Aber er war gleichzeitig auch der Sohn von König Saul. Was die ganze Beziehung nicht so einfach gemacht hat. Kommen dann später in der Geschichte noch drauf. Aber der Jonathan und der David sind wahrscheinlich so ein bisschen das beste Bild für Freundschaft, für Männerfreundschaft oder Frauenfreundschaft untereinander in der Bibel. Mega interessant. Nachher der Mephibosheth, das ist ein Nachkomme gsi oder besser der Sohn vom Jonathan, der einzige Überlebende von der Familie, nachdem im Krieg der Saul und der Jonathan gestorben sind. Und wir werden in die Geschichte rein einmal gehen. Eine Session werden wir nur über den Mephibosheth machen, weil das Evangelium so cool zeigt die ganze Story von ihm. Und dann gibt's noch David, seine Helden. Wenn du das Buch Samuel durchlesest, ich mag euch wirklich empfehlen, wenn ihr das nicht kennt, es gibt das Bible Project. Es gibt's auch auf Deutsch, aber leider ist 1. und 2. Samuel noch nicht auf Deutsch draussen. Das sind Videos auf YouTube. Du kannst einfach auf YouTube gehen, Bible Project eingeben. Nachher kommt zu jedem Buch von der Bibel ein kurzer Videoclip, was das Buch beinhaltet. Und ich würde euch einfach empfehlen, zum 1. und 2. Samuel auf dem YouTube-Kanal anzuschauen, weil dann siehst du so ein bisschen, um was es eigentlich geht. Und du siehst, dass das Buch, 1. Buch Samuel eigentlich wie eine Geschichte ist, 2. Buch Samuel auch wie eine Geschichte. Und dass die letzten zwei Kapitel vom 2. Buch Samuel die Zusammenfassung ist von der ganzen Geschichte vor allem. Und dort innen im letzten Teil kommen die Helden von, kennt ihr die Helden von David? Einer heisst Benaja, ja. Einer heisst Benaja, der ist der Schlimmste von allen. Ah, oh, ja, nicht genau. Was? Der Treuste, Entschuldigung. Ja. Der David hat Helden gehabt. Leute, die extraordinäre Sachen geleistet haben in seinem Königreich. Einer hat, ich weiß nicht genau, wie er geheißen hat, aber wir können ja dann das anschauen miteinander. Aber einer hat allein mit einem Knüppel 800 Leute abgeschlagen. Ein allein. Oder? Und ich meine, es gibt ein paar hundert von diesen Helden. Jetzt stell dir mal vor, ein Mord hat es eine Wege gegeben von diesen Helden. Es steht in der Bibel, ein Haus, wo 30 von David seinen Helden drin gelebt haben. Also sozusagen, ein Haus, wo gegen 30.000 gegnerische Soldaten hätte kämpfen können. Ja, im Haus. Ja, werden wir anschauen. Aber die Helden von David sind voll cool. Wo sind wir? Helden von David. Genau. Das sind Nebenfiguren. Einfach, dass ihr das mal gesehen habt. Die Figuren werden immer wieder vorkommen. In dem Teil, wo wir hier machen über den König David. Also, gehen wir mal zu den Hauptfiguren. Damit ihr so ein bisschen einfach Geschichte erzählen vom Anfang, bis der David sozusagen König geworden ist. Können wir mal eins weitergehen? Genau, die Hanna. Fangen wir bei der Hanna an. Sie kommt im ersten Kapitel vor. Und auch im zweiten, nachher kommt sie eigentlich nie mehr vor. Aber die Hanna ist eine ganz spezielle Persönlichkeit. Das ist die Mutter vom Samuel gsi und sie ist unfruchtbar gsi. Sie hat kein Kind können überkommen. Und wenn du wissen willst, wenn jetzt du irgendwelche Leute kennst, zum Beispiel, die kein Kind können überkommen und du willst ihnen ein Mittel geben oder wie eine ermutigende Geschichte oder auch ein bisschen aufzeigen, wie das funktionieren kann, dann lese 1. Samuel Kapitel 1 und 2 durch. Weil dort innen steht's. Da war eine Frau, die hat Hanna geheissen und sie hat nicht gebären. Sie war unfruchtbar. Und nachher ist sie zu Gott gegangen, ich erzähle es euch nur ganz im Kurzabriss, und hat Gott gebeten, dass sie doch einen Sohn gebären kann, oder? Nachher ist sie schwanger geworden. Also, das ist jetzt voll der Kurzabriss, oder? Nachher ist sie schwanger geworden und hat den Samuel geboren. Kannst du mal eins weitergehen? Also die Hanna ist schwanger geworden und ihr wisst ja, jeder einzelne Name in der Bibel hat eine Bedeutung. Und ihr wisst auch eigentlich, was Hanna heisst, oder? Weil es ist Kurzform von Ananias oder halt die weibliche Form von Ananias oder Johannes. Es heisst Gnade Gottes. Hanna heisst Gnade Gottes. Und in dem Moment, wo sozusagen Gnade von Gott schwanger geworden ist, oder? Musst du mal überlegen, was das jetzt, wenn jetzt Hanna nimmst als Bild von Gnade von Gott, was sie gebärt ist, der Samuel, wo inmitten von einer voll korrupten, von einer sehr korrupten Welt von struben Leuten aufwächst und zu einer Persönlichkeit heranwächst, wo nachher ein ganzes Volk leitet. Kommen wir nach, oder? Der Samuel. Für das, damit wir wissen, wo das wir auch geschichtlich sind, ist. Kurz nachdem die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind sie ja 40 Jahre lang in der Wüste umgewandert und nachher hat sie den Jonathan und den Kaleb haben sie reingebracht ins verheißene Land und sie haben ja, die Israeliten haben nie einen König gehabt. Sie haben nie einen König gehabt. Bis zu dem Zeitpunkt haben sie noch nie einen König gehabt. Die Leute, die das Land regiert haben, die nennt man Richter. Darum gibt's auch ein Buch Richter. Im Alten Testament gibt's sogar Frauen, die Richter gewesen sind. So viel zu Frauen in Leadership. Was Gott so ihm seine Meinung dazu ist. Auch sehr interessant. Und bis zu dem Zeitpunkt hat es keinen König gegeben. Für das Volk Israel. Und nachher ist der Samuel auf die Welt gekommen. Er ist angewachsen. Er hat sozusagen wie ein Mentor gehabt. Ein Priester, der heisst Eli, hat der geheissen. Eli. gibt's auch als Männernamen. Und er ist angewachsen. Ich kann die Geschichte selber durchlesen. Er ist auf jeden Fall angewachsen. Und irgendwann hat das Volk Israel gesagt, weil sie gesehen, du musst dir vorstellen, das Volk Israel hat alle anderen Völker rundherum gesehen. Und dann haben sie gesehen, alle anderen Völker haben einen König, nur wir haben keinen. Und dann sind sie zum Samuel gegangen, weil er sozusagen der Leiter war, sind sie zu ihm gegangen und gesagt, hey Samuel, wir wollen einen König haben, wie alle anderen auch. Und der Samuel, mögt ihr euch erinnern, wie die Israel, sie gehen immer zu einer Person, oder? Dann gehen sie zu Mose, hey Mose, und dann geht der Mose zu Gott, oder? Und da ist es jetzt einfach so, sie gehen zum Samuel, und dann kommen sie mit dem König, oder? Und dann nachher geht der Samuel zu Gott und sagt zu Gott, hey Gott, dein Volk möchte einen König haben. Und Gott sagt, ich möchte aber nicht, dass mein Volk einen König hat. Weil ich möchte der König sein von meinem Volk. Aber weil der Wunsch vom Volk so gross war, ist Gott auf den Wunsch vom Volk eingegangen und hat Samuel gesagt, gang, find einen Mann, der genug gut ist und salb den Mann zum König. Damit das Volk sozusagen, also, ich finde es so genial, wie du einfach die Charakterzüge irgendwo durch auch siehst von Gott, oder? Es ist nie Gottes Wille gewesen, dass das Volk Israel einen König hat. Nie! Und trotzdem hat er ihnen einen gegeben. Weil er auf den Wunsch von ihnen eingegangen ist. Überleg dir mal, was das für dein Leben könnte heissen, oder? Überleg dir mal, wie ernst Gott eigentlich deine Meinung nimmt, oder deinen Wunsch nimmt, oder das, was du willst, oder? Und heisst jetzt, dass die Könige nicht sozusagen gut regiert haben? Also, ein paar haben gut regiert, ein paar haben schlecht regiert. Oder heisst das, dass Gott nicht hinter ihnen gestanden ist? Nein, Gott ist hinter ihnen gestanden. Überleg dir mal, der König David später dann, hat unbedingt einen Tempel bauen für Gott. Sozusagen, ein Dahai für Gott. Und dann hat Gott gesagt, ich will aber kein Dahai. Du kannst nicht Gott in ein Gebäude reinpressen, oder? Haben wir auch schon gemerkt. Aber trotzdem, weil der Wunsch von David so gross war, hat Gott gesagt, dein Nachfolger, der Salomo, wird mir einen Tempel bauen. Aber es ist nie, du musst mal überlegen, wenn die Bibel ist, es ist nie Gottes Wille gewesen, dass es einen Tempel gibt. Nie. Es ist nie Gottes Wille gewesen. Aber trotzdem ist er auf den Wunsch eingegangen vom David, oder? Dass er sozusagen aus der Stiftshütte, die halt ein bisschen billig ausgesehen hat, wahrscheinlich in den Augen von David, einen Tempel macht, der gleich aussieht, oder? Ist abgefahren, oder? Und so ist es da gewesen. Und dann hat der Samuel ist dann zum Saul gegangen, kann alles weitergehen. Der Samuel ist zum Saul gegangen, wo der erste König geworden ist vom Volk Israel. Und der Saul hat auf den ersten Blick einfach ausgesehen wie der perfekte König. Er war riesengroß gewesen, kräftig. Er hat gut ausgesehen. Er hat wahrscheinlich eine laute Stimme gehabt. Er ist einfach ein voller Leader gewesen. Du hast ihn einfach angesehen von Anfang an. Das ist ein Leiter. Und der Samuel ist gegangen und hat, das hat man früher so gemacht, und hat den König Saul gesalbt zum König und ist der erste König geworden vom Volk Israel. Und nachher ist der Saul in den Krieg gegangen, oder? Du musst dir mal überlegen, oder? Der Saul am Anfang ist ein gottesfürchtiger Mensch gewesen. Ist jemand gewesen, wo Gott an erster Stelle gehabt hat, oder? Und nachher sind sie in den Krieg gezogen und Gott hat ihnen einen Sieg nach dem anderen geschenkt, aber irgendwann hat der Saul das Gefühl gehabt, ich glaube, Ibis, es ist, glaube ich, wegen mir. Und er ist stolz geworden und hat sich von Gott abgewendet, so fest, dass Gott irgendwann zum Samuel gesagt hat, hey, ich will nicht, dass der Saul König ist von meinem Volk. Gang, mach dich, gang on the road, gang auf Bethlehem, kommt da irgendetwas bekannt vor. Gang auf Bethlehem, gang zum Isai, das ist der Vater von David, und sag ihm, er soll alle seine Söhne führen holen. Und ich werde dir zeigen, welcher von diesen Söhnen, dass du sollst zum König salben. Und dann hat der Samuel gesagt, ich kann doch nicht einfach auf Bethlehem gehen und ihr einen neuen König salben. Könnt ihr alles selber noch lesen. Weil wenn ich das mache und der König Saul hört etwas von dem, dann bringt er mich um. Und dann hat Gott ihm gesagt, mach es so und so und so, dann merkt es niemand, oder hat ihm noch gezeigt, oder Samuel ist vielleicht auch nicht mehr so der Gescheitste gewesen oder so. Du bist einfach so, wie wenn das würdest machen, aber dabei machst du das, oder? Hat ihm so ein bisschen gezeigt, wie er das machen kann. Und dann ist der Samuel zum David, seinem Dad, gegangen, auf Bethlehem. Der David kommt von Bethlehem. Warum? Weil er ein Vorfahren ist von Jesus. Jesus ist genau darum in Bethlehem geboren. Und nachher kommt er zu dem seinem Haus, oder? Wir können alles weitergehen, oder? Dann ist sozusagen der Saul ist verworfen worden und nachher ist nicht mehr der Saul sozusagen der König, wo Gott will, sondern der David der König, wo Gott will, oder? Aber das Coole an dieser ganzen Story ist, ich finde jetzt, ich persönlich ist, das ist eigentlich der Teil von dieser Story, wo mich fast am meisten so ein bisschen packt, ist das Kapitel 16 vom 1. Samuel, das können wir so schlecht ist so das Kapitel, wo sich alles wendet. Geht der Samuel zum Vater von David heim, oder? Und der hat 8 Söhne gehabt. Und der David ist der jüngste gewesen von allen. Und nachher hat der Samuel hat angefangen, oder? Also hat dem Isai gesagt, du, bring alle deine Söhne führen, oder? Und dann hat er 7 Söhne für ihn gebracht. Anstatt 8 hat er 7 für ihn gebracht, oder? Und dann ist der Samuel zum ersten hergegangen. Und er denkt, der Typ ist riesig, oder? Der Typ sieht gut aus, oder? Der ist sozusagen genau gleich wie der Saul, oder? Genau, also, der muss es sein, oder? Und nachher sagt Gott etwas zu ihm, eine Bibelstelle, die jeder von uns kennt, oder? Im 1. Samuel 16. Vers 7 lesen wir kurz miteinander. Hat Gott zum Samuel gesagt, aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht aufs Herz. Ich meine, jeder Christ kennt die Bibelstelle, oder? Gott schaut nicht aufs Äußere, sondern Gott schaut aufs Herz. Und dann ist er nachher durchgegangen und der Samuel denkt sich, okay, der ist es nicht, oder? Noch geht er zum Zweiten und der ein Mannsbild, oder? Der Ronny. Der Ronny 2 oder so. Ronny. Ein Ronny nach dem anderen, oder? Nein, sie sind auch noch riesengroß. Und er denkt sich, der ist es, oder? Und Gott sagt zu ihm, nein, der ist es auch nicht, oder? Und dann geht er zu einem nach dem anderen und nach 7, beim 7. Er denkt sich, das ist ja der Letzte, der muss es jetzt sein, oder? Und dann geht er her und er denkt sich, ja, der sieht auch gut aus, super, den nehmen wir, gell? Vielleicht jetzt nicht so gut wie die anderen, aber immer noch voll okay. Den nehmen wir, oder? Und Gott sagt, nein, der ist es nicht, oder? Und er denkt sich so, okay. Oder? Wir haben alle durch. Keiner von denen ist es. Und ich meine, du musst dir mal vorstellen, ich denke mir amigs die ganze, Gott sagt zu irgendeinem Typ, oder? Zum Samuel, gang dort her. Der folgt und macht das. Ich meine, wie lange ist das gegangen, das ganze Prozedere? Und am Schluss, blöd gesagt, steht der Samuel da und denkt sich, ja, super. Für was bin ich jetzt da hergelaufen? Für was habe ich sogar noch das Opfertier mitgenommen? Für was habe ich zu dem gesagt, wir machen eine riesen Party? Und nachher kann ich nicht einmal einen salben. Ich meine, willst du mich, oder? Und nachher geht er zu mir, er ist aber einigermaßen gleich noch gescheit gewesen, und geht zum Vater von allen und sagt, du, hast du per Zufall nochmal einen Sohn, oder? Und dann sagt der Vater vom David, ja voll, der Kleinste, der Jüngste, also der kann es jetzt wirklich nicht sein, aber der ist ein Schaf am Hüten, weil er ist ein Hirtenjunge, oder? Und dann sagt der Samuel, hol ihn da her, wir bleiben stehen, wir hocken nicht ab und fangen an essen, bevor der nicht da ist. Und dann kommt der Hirtenjunge David, oder? Über den Hügel, du musst dir vorstellen, ganze Herdenschaf hinten an, oder? Ja, er kommt, oder? Mit seiner Harfe, weißt du, oder? So ein richtiger Nerd, oder? Ich stelle mir so einen richtigen Nerd vor. Dann kommt der David. Kommt dort her, gell? Und der Samuel, das Erste, was er denkt, ist, also der kann es jetzt sicher nicht sein. Oder? Also der kann es jetzt sicher nicht sein. Und Gott sagt zu ihm, der ist es. Und er denkt sich, du musst dir mal vorstellen, was da im Samuel abgeht, oder? Er denkt sich, ja, aber jetzt schau mal, schau mal die 7 anderen an, oder? Und schau mal, der, ich meine, der ist noch ein kleiner Gof, oder? Der ist vielleicht 16, 17 zu dem Alter, der David. Und Gott sagt zu ihm nochmal, hey, ich schau nicht aufs Äußere, sondern ich schau aufs Herz. Und nachher nimmt er, oder? Er hat wahrscheinlich für einen grossen Mensch Öl eingefüllt gehabt. Nimmt's, leert zum David über den Kopf und salbt ihn vor allen seinen Brüdern zum König. Und für mich hat so viele Bilder in dieser ganzen Geschichte, nur in dieser Geschichte innen, nämlich Nummer 8, ist die Bedeutung von Neuanfang, oder? Und vielleicht ist dir auch immer gesagt worden, zum Beispiel der Nick, oder? Der Sohn vom Hiski, der Bruder vom Ben. Er ist für mich eines der besten Beispiele, was das anbelangt. Ihm sein Lehrer in der Mittelstufe oder Unterstufe halt, hat immer zu ihm gesagt, du wirst nie zu etwas schaffen, du wirst nie etwas werden, oder? Und überleg dir mal, oder? Ich meine, wenn er jetzt nicht, oder? So ein Umfeld gehabt hätte, was mit einem Mensch passiert, wenn du die ganze Zeit sagst, du wirst es zu nichts schaffen, du wirst es zu nichts bringen, oder? Aber Gott hat etwas gemacht. Zum Beispiel jetzt im Nix im Leben, oder? Er hat einen super Job. Oder? Gott hat ihn in Positionen gebracht, wo er selber nie hätte können davon träumen. Und, letztens hat er mir erzählt, wie er den Lehrer getroffen hat. Das ist jetzt schon 2-3 Jahre seither, wie er den Lehrer getroffen hat. Oder? Und der Lehrer ihn fragt, du, was machst du denn? Oder? Und dann erzählt es ihm. Und der Lehrer denkt, das kann gar nicht sein. Oder? Es ist so ein Zeugnis für Gott, weil der Nigga gesagt hat, schau, es bist nicht wegen mir. Gott hat mich dorthin gebracht, an diese Position, oder? Und Gott, Wenn du denkst, wie Gott arbeitet, das, was die Menschheit anschaut als nichts, das, was die Menschheit anschaut als, also, die Person, die hat sicher nie eine Church leiten. Oder die Person, aus der wird jetzt sicher nie irgendetwas. Gott denkt genau das Gegenteil. Weil Gott ist in der Schwachen mächtig. Und er hat es am David demonstriert. Aber weißt du, was das Coole am Ganzen ist? Oder wir denken immer, der David hat nicht gut ausgesehen. Dabei sagt die Bibel, der David hat super ausgesehen. Oder? Und dann gibt es andere Geschichten von Leuten, die das erste Mal in der Bibel erwähnt werden. Sie sehen schlecht aus. Rein äußerlich, sie sehen schlecht aus. Aber je mehr Zeit sie mit Gott verbracht haben, irgendwann steht auf einmal in der Bibel, sie sind extrem schön geworden. Der David ist auf einmal der volle Muskelprotz. Der David ist auf einmal der Typ, der die ganze Armee anführt. Der irgendwie 600 Helden hat, oder? Und er ist der Größte von allen. Oder? Weil er Zeit mit Gott verbringt, oder? Also Gott holt dich dort ab, wo du bist, und er bringt dir irgendwo her, wo du selber nie kannst davon träumen, aber glaub nicht, dass du dann immer noch gleich wirst aussehen. Auch äußerlich. Das war jetzt für China. Nein, es ist wirklich, wir studieren den David ja einfach, oder? Aber es ist wirklich interessant, oder? Wie es einem kleinen Hirtenjunge, und ich will dir sagen, was ich glaube, was um David sein Geheimnis ist. Warum ist der David ein Mann nach Gottes Herz? Weil er gewusst hat, was es heisst, zum Schaf zu hüten. Weil Jesus von sich selber sagt, ich bin der gute Hirt. Ihr seid Schaf, ich bin der Hirt. Ich führe euch zu gutem Wasser. Ich führe euch zu gutem Essen. Das ist das, was Jesus, Psalm 23, wo wer geschrieben hat? Der David. Wo auf wer hinweist? Auf Jesus. Der David hat das Herz von Gott so gut gekannt, weil er gewusst hat, was es heisst, zum Schaf zu hüten. Und er hat gesagt, weißt du, wenn ich Schaf im Hüten war und ein Leu ist gekommen, bin ich her und habe den Leu verrupft. Und du denkst schon so, vorst du gerade noch gestanden, das ist ein kleiner Gof. Oder? Also nie unterschätzen, die kleinen Gofen. Nie. Kannst du noch das letzte Bild zeigen von dem Kreislauf hier, den wir hatten? Genau. Also es fängt bei Gnade an und es hört wieder bei der Gnade auf. Der König David, er ist zum König gesalbt worden und er hat eine Offenbarung gehabt von dem, wie Gott ist. Die Bibel sagt, er hat Gott so gut kennt und du weißt genau, was passiert, wenn du Gott gut kennst, weil du hast das Neue Testament. Je besser du ihn kennst, desto mehr wird Gnade und Friede in deinem Leben multipliziert. Also muss er Gnade von Gott, also geht es wieder zurück, am Schluss vom Buch geht es wieder zurück zu der ersten Person, die vorkommt, die Gnade repräsentiert. Der David ist ein König gewesen, er hat nicht alles richtig gemacht. Er hat mega viele Fehler gemacht. Aber weißt du, wieso, dass der David eigentlich nicht verurteilt worden ist für das, was er gemacht hat? Weil er Gott kennt hat. Weil er gewusst hat, wie gut das Gott ist. Ich finde es so abgefahren. Nachdem, jetzt musst du dir mal vorstellen, nachdem der David zum König gesalbt worden ist, ich habe mich immer gefragt, ist die Story von David und Goliath vor der Salbung gewesen oder nach der Salbung? Es war nachher. Und alle ihm, seine Brüder, sind ja dabei gewesen, wo er gesalbt worden ist. Also, Kennergeschichte, oder? Kurz darauf aber, nach Kapitel 17 geht es um den Goliath, oder? Der David, du musst dir vorstellen, der David ist zum König gesalbt worden, aber er war noch nicht König gewesen. Weil der Saul immer noch gelebt hat. Und der David, du siehst, in dieser ganzen Geschichte, siehst du am David sein Herz. Der David, er hat mehrmals, das werden wir auch noch anschauen, er hat mehrmals die Chance gehabt, um den König Saul umbringen. Aber er hat es nie gemacht. Nicht, weil er nicht hätte können. Weil er hat ja gewusst, ich bin eigentlich der König. Ich bin der König, den Gott will. Und er ist über Jahre lang, bis der Saul gestorben ist im Krieg, ist er nicht König geworden. Aber du siehst ihm sein Herz hinter all dem. Er hat immer gesagt, ich werde nie jemanden umbringen, der von Gott gesalbt worden ist. Er hat das, was Gott gemacht hat, obwohl es eigentlich nicht mehr in Kraft war, respektiert. Du musst dir vorstellen, der König Saul. Also gehen wir zuerst in die Geschichte von David und Goliath, dann sehen wir das nachher ein bisschen. Das Nächste, was kommt im Kapitel 17, ist die Geschichte, oder? Der David ist immer noch ein Hirtenjunge, er ist aber gesalbt zum König. Und alle seine Brüder wissen das, oder? Und es ist Krieg. Alle ihm seine Brüder, weil sie riesig sind, weil sie kräftig sind, weil sie sozusagen Soldaten sind, sind im Krieg. Und dann sagt der Vater von David, hey, gang mit dem Lunchpaket, gang zu deinen Brüdern und bring ihnen das Essen aufs Schlachtfeld, oder? Und der David geht dort her und schon, wo er herkommt zum Schlachtfeld, merkt er, hey, was läuft denn da ab, oder? Das Volk Israel auf einer Seite, Philister, Gegner auf der anderen Seite und einfach nur ein Mann, der in der Mitte steht, der Goliath, 3,40 Meter etwa gross, der rumschreit und sozusagen sich über Gott lustig macht, über das Volk Gottes lustig macht. Und du musst dir vorstellen, der David ist gerade vor ein paar Tagen zum König gesalbt worden von dem Volk, wo jetzt da gerade von irgendeinem verarscht wird. Und er kommt dort her und du siehst nur schon in dem jungen Alter, wie gut dass der David Gott kennt hat. Und ich habe immer Predigten gehört, wow, wie krass mutig der David ist, wie krass das der David gemacht hat und das der David gemacht hat. Logisch ist er mutig gewesen, aber es ist nicht wegen ihm. sondern weil er gewusst hat, wer das hinter ihm steht. Weil er gewusst hat, wie gut das Gott ist. Und dann kommt er auf das Schlachtfeld, kommt zu seinen Brüdern, wo ja wissen, dass er zum König gesalbt ist und sagt, was läuft mit euren Herren, schlachten der ab? Und sie sagen, hey David, nimm's mal easy, du bist ein kleiner Gof, du bist ein Hirte. Sie haben aber gewusst, dass er zum König gesalbt ist. Schon mal überlegt? Ist mir noch nie überlegt, ist mir eher Schütze in den Sinn gekommen. Oder? Und sie sagen, hey, nimm's easy, gell? Nicht einmal der König Saul getraut sich, zum gegen den zu kämpfen. Und der David kommt dort her und sagt, hey, ja gut, wenn es niemand vor ihm macht, dann mach ich's. Oder? Und irgendwann hören es alle und alle denken, wer ist der David und so? Was ist das für ein Typ? Das ist das erste Mal, wo der David sozusagen in der Öffentlichkeit auftritt und ein bisschen bekannter wird als einfach nur bei seinen 7 Brüdern. Oder bei seinen Schafen, ja. Und nachher, der König Saul sagt, okay, gut, du machst es, voll cool. Ist ja nur ein kleiner Gof, wenn wir den verlieren, nicht so schlimm, oder? Vielleicht im Hinterkopf. Und dann legst du meine Rüstung an, oder? Aber die Rüstung von König Saul ist so viel zu schwer und so viel zu gross, dass der David gerne nicht damit rumlaufen kann, oder? Wie so ein Robo-Dancer, oder? So rumlaufen. Und nachher sagt er, ah, ich brauche das Zeug nicht, ich gang, oder? Gott ist bei mir, nimmt 5 Steine. Ihr wisst, was 5 bedeutet. Geht mit 5 Steinen einer Steinschleuder, geht dort her und er sagt, ich komme da her, im Namen von Gott, dem Allmächtigen. Und der andere lacht dann aus, er nimmt den Stein, bam, der andere ist tot. Oder? Ein Stein hat er gebraucht. In der Bibel steht, man, der Stein hat nicht den David gerührt. Der Stein hat Gott gerührt. Und da steht, er ist in die Stirn eingedrungen. Oder? Und nachher nimmt der David, dem Goliath sein Schwert, das wahrscheinlich grösser war als er selber, hackt ihm den Kopf ab und nimmt den Kopf und dreht ihn bis auf Jerusalem, bis in die Hauptstadt. Das stimmt gar nicht. Dazumal war noch nicht Jerusalem die Hauptstadt. Bis vor Jerusalem. Bis dorthin, wo halt die Hauptstadt war. Ja. In der Nähe von Jerusalem. Und nachher, du musst dir vorstellen, was da abgeht, oder? Da kommt ein kleiner Gof. Niemand von all diesen Leuten, außer ihm seine Brüder, wissen, dass das der zukünftige König wird sein. Niemand weiß es und ihm seine Brüder wollen es wahrscheinlich nicht wahrhaben, weil sie vielleicht selber gerne die gewesen wären. Und, der David bringt den Kopf vom Goliath und innerhalb von einem Tag oder von 2 geht es wie ein Lauffeuer, oder? Damals hat es noch keine Social Media gegeben. Jemand hat ein Foto gemacht von David, ein Selfie mit dem toten Goliath oder so irgendetwas, oder? Aber das ganze Volk weiss auf einmal, dass der David den Goliath umgebracht hat. Und ich will nur noch kurz in das hineingehen. Wir haben das schon so viel mal angeschaut. Die Bedeutung von diesen Namen, aber weil es auch neue Leute da hat und Leute, die die Bibel noch nicht so gut kennen. David und Goliath ist nicht einfach nur eine coole Geschichte, sondern sie hat auch eine Bedeutung. Der Goliath war ein Philister, kannst du das mal kurz einblenden? Ihm sein Volk sind Philister. Und Philister heisst im Staub kriechen. Also die Philister sind sozusagen ein Bild für den Teufel, weil der Teufel ist ja von Gott verflucht worden als Schlange, um im Staub herumzukriechen. Und der Goliath war der grösste Krieger sozusagen vom Teufel. Und ihm sein Name heisst Stachel, Krankheit, ganz viele wüste Begriffe, die ich da jetzt nicht aufgelistet habe. Wo wir selber dürfen anschauen. Und jetzt musst du dir vorstellen, oder? Du hast einen Typ aus dem Volk, der Nummer 1 Feind vom Volk Israel zu dieser Zeit. Du hast einen Typ, der grösste Kämpfer von dem, oder? Und ihm seine Bedeutung ist eigentlich all das, was der Teufel will bringen. Er will dich stechen, oder? Mit Krankheit. Er will deine Gedanken sozusagen in Gefangenschaft nehmen oder so schlecht über dich denkst. Er will eigentlich deine ganze Identität angreifen und überleg dir mal, was der Goliath gemacht hat. Der Goliath hat geschrauen. Und wir wissen alle, der Glaube kommt durchs Gehören. Und das Volk Gottes hat Angst bekommen, weil sie gehört haben, was der gesagt hat. Weil sie gesehen haben, wie gross das er ist und weil sie gehört haben, was er gesagt hat. Ist Glauben entstanden. Aber nicht positiver Glauben, sondern negativer Glauben, oder? Und da war aber einer gewesen, der gewusst hat, wer er ist. In Jesus, jetzt mal auf uns bezogen, oder? Da kann noch so ein grosser Goliath sein. Noch so ein grosser Berg in deinem Leben. Noch so ein grosses Hindernis in deinem Leben. Wenn du weißt, wer du bist, dann gehst du dort her, weil du weißt, wer hinter dir ist. Oder? Und du, für dich ist der Goliath, man, für den David ist der Goliath ein Furz gewesen. Für den David ist der Goliath ein Würstchen gewesen. Oder wieso? Ja, gehen wir halt weggeschwind, oder? Ich meine, oder wenn du weißt, wenn du irgendein bisschen Offenbarung davon hast, wie gross das Gott ist und dass wenn Gott für dich ist, egal wer gegen dich ist, Oder darum sagt die Bibel, wer soll noch gegen uns sein? Wer soll noch gegen uns sein? Oder die Geschichte vom David und vom Goliath. Also gehen wir noch eins weiter. Der Ort, wo sie sich getroffen haben, heisst Ephes Damim. Und das heisst, der Ort heisst Grenze des Blutes. Und für mich, das ist, habe ich euch letztes Jahr mal schon zeigen können, für mich war es wie so eine Offenbarung gewesen, oder? Der Teufel kann nur bis dorthin kommen, wo das Blut von Jesus ist. Er kann nicht weiterkommen. Das heisst auf gut Deutsch, er kann auch nicht in dein Leben hineinkommen. Das heisst, oder, dass, du musst dir vorstellen, das Blut, wo Jesus, das ist ein Symbol für Jesus, sein Blut, oder? Und sie sind genau an der Grenze vom Blut. Der Goliath auf einer Seite, der David auf der anderen Seite, oder? Der, der weiss, auf gut Deutsch, was Blut bedeutet, auf dieser Seite, und der andere kann nicht weiter. Oder? Der andere kann gerne nicht weiter, weil das Blut von Jesus stoppt dann dort, wo er ist. Das Blut von Jesus ist das, was uns der Sieg geschenkt hat. Sozusagen unsere beste Waffe. Das Werk, das Jesus vollbracht hat, am Kreuz. Oder darum ist es so wichtig, dass du checkst, hey, nur schon für dein eigenes Leben, oder? Wenn Gedanken kommen von, ich bin nicht genug wert. Ich bin nicht was weiß ich was. Ich schaffe das nicht, ich bin das nicht, oder? Dann mach dir bewusst, dass das Blut von Jesus für dich geflossen ist. Und dass du mehr als würdig bist, dass du mehr als, sozusagen, er hat mehr gezahlt für dich, als das er hätte müssen. Weil du so wertvoll für ihn bist. Oder, und der David heisst geliebt, das wissen wir alle. Ihm sein Name heisst geliebt. Also, es braucht jemand, der weiss, wie fest Gott ihn liebt, um den Teufel aufzuhalten. Und ich weiss, wir hören das immer und immer wieder, und ich habe es in dieser Frauenkonferenz erzählt, jetzt komme ich gleich noch mit dem führen, oder? Die es geleitet hat, ist führen gegangen und hat gesagt, das höchste Gebot, das Jesus gesagt hat, lieb deinen Nächsten wie dich selber, oder? Und es ist so ein bisschen um das gegangen. Und nachher bin ich gerade dran gewesen und ich bin vorgegangen und habe mit dem angefangen, oder? Weil ich gedacht habe, ein bester Ort zum Einhängen ist da, oder? Ein bester Ort zum Einhängen ist da, oder? Weil jeder Christ hat das Gefühl, lieb deinen Nächsten wie dich selber. Das ist das Evangelium. Aber es ist es nicht. Es ist nur eine Antwort, ich habe es euch ja letztes Mal schon erzählt, es ist nur eine Antwort von Jesus auf eine Frage von den Pharisäern. Und dann habe ich so erzählt, oder dort, und habe dann gesagt, hey, schau, es geht nicht darum, dass du die anderen liebst, so wie du dich selber liebst, weil das Problem bist du, oder? Dann könnte ja eigentlich die Ausrede kommen, dass wenn du dich selber nicht liebst, dann musst ja du die anderen auch nicht lieben. Oder? Oder du musst zuerst herausfinden, wie du dich selber kannst lieben, damit du die anderen kannst lieben. Oder? Und es ist ein Krampf, weil das Problem ist immer noch da, du selber. Und wenn du aber ein paar Kapitel weiterlesest, oder? Und das habe ich denen so erzählt, dann gesagt, hey, schau, der Fokus ist nicht auf unserer Liebe für Gott, sondern auf ihm seiner Liebe für uns. Dann sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot. Lieben die Nächsten, lieben alle anderen, so wie ich euch geliebt habe. Und nicht so liebt die wie die selber, oder? Also, ihr wisst, was ich meine, oder? Der Fokus ist ein komplett anderer. Und du hättest die Augen sollen sehen und die Stimmung in dem Raum, alle sind nur noch so da. Und nur noch durchgehauen, oder? Und ich so, yes! Den kannst du immer bringen unter Christ, oder? Das Mikrofon so. Und das ist so krass gewesen, was nachher abgegangen ist. Jetzt nur in dem Raum, es sind natürlich Frauen, logisch, da geht etwas ab, oder? Muss ja. Oder? Aber ich finde, es ist so eine... Ich finde es so wichtig, dass wir jede Gelegenheit nutzen, um den Leuten zu sagen, was für eine Identität sie haben. Dass sie geliebt sind und nicht sich zuerst selber lieben müssen. Dass sie geliebt sind, egal ob sie sich selber lieben. Oder? Und die Liebe, die du weitergeben kannst, die kommt nicht von dir, sondern die kommt von Gott. Du kannst sogar andere Leute lieben, wenn du Probleme mit dir selber hast. Weil du die Liebe von Gott durch dich durchfliessen lässt. Das ist das Evangelium. Also, der David war geliebt. Und weil er das gewusst hat, ist er voller Mut, voller Boldness, oder wie auch immer man das auf Deutsch sagt, hergegangen, hat den Goliath erledigt, oder? Und, ich werd wetten, oder? Jeder von uns hat schon ein paar Goliaths abgeschlagen. Jeder hat schon mal die Steinschleuder in die Hand genommen, oder? Ich weiss nicht, was momentan in deinem Leben vielleicht der Ries ist, oder da, in deinem Leben das ist, was dir im Weg umeinander steht. Aber ich will dich einfach ermutigen, die beste Waffe, die du hast, ist, dich daran zu erinnern, was Jesus für dich tun hat. Oder? Und wir denken an mich, ja, eh, wir wissen's. Oder? Wenn ich jemandem sage, hey, Jesus liebt dich, dann kommt von den meisten Christen zurück, ja, die im Fall auch. Ja, ist voll cool, ist voll cool. Und es stimmt. Aber wir haben so ein Problem, um die Liebe von Jesus persönlich zu machen für uns. Das ist das, was der Johannes gemacht hat. Er hat sogar geschrieben, ich bin der Apostel, ich bin der Jünger, wo Jesus liebt. Oder? Und du denkst, ist der Typ arrogant gewesen? Nein! Er hat die Liebe von Jesus persönlich gemacht für sich selber. Und das ist, er ist immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Er ist der einzige von diesen Jüngern, der immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Sogar irgendwelche Soldaten, Römer, haben ihn gekocht in einem Topf am Ende von seinem Leben. Und er ist einfach reingehockt und hat einen Whirlpool. Für ihn war es wie ein Whirlpool. Er ist einfach nicht gestorben. Er ist einfach nicht gestorben. Die haben so viel mal umbringen, er ist einfach nicht gestorben. Oder? Bis er 120 war. Oder? Abgeben. Oder? Wirklich abgefahren. Musst du mal überlegen, warum? Warum der Johannes? Weil er eine Offenbarung hat von der Liebe, die Gott für ihn hat. Wo sind wir jetzt? Goliath, genau, das haben wir. Genau, gehen wir noch eins weiter. Was war der Unterschied zwischen dem Saul und dem David? Das ist das Letzte, was wir jetzt noch machen. Ich kann nicht alle Unterschiede aufzählen, es gibt so viele. Aber es gibt einen, den ich euch nachher noch kurz vorlesen will, wo ich glaube, das ist eigentlich das Thema über die ganze Geschichte. Aber ein grosser Unterschied zwischen dem Saul und dem David war zum Beispiel, der Saul hat sich nicht, du musst dir vorstellen, die Israeliten sind ja aus Ägypten gekommen. Sie haben ja die Stiftshütte und alles immer dabei gehabt. Bundeslade, alles dabei. Bundeslade, der Ort, wo Gottes Herrlichkeit im Alten Testament war. Immer dabei gehabt, oder? Und der Saul hat sich nie darum gekümmert, wo die Herrlichkeit von Gott ist. Er hat sich nie darum gekümmert. Ist irgendetwas? Er hat sich nie darum gekümmert, wo die Herrlichkeit von Gott ist. Sondern er hat sich nur darum gekümmert, dass die Stiftshütte in die Hauptstadt kommt. Aber die Bundeslade hat er einfach dort gelassen, was ist. Dort, wo die Herrlichkeit von Gott ist, ist die Bundeslade, nicht das Zelt rundherum. Er hat nur das Zelt mitgenommen und hat sie in die Hauptstadt gebracht. Weißt du, was der König David gemacht hat als erstes, als er König geworden ist? Er hat Bundeslade auf Jerusalem geholt. Das erste, was er gemacht hat, ist Jerusalem erobert und nachher Bundeslade dort hergebracht. Und das Zelt hat er liegen lassen. Oder? Du siehst den Unterschied. Am anderen ist, die Äußerlichkeit ist ihm wichtig gewesen. Am David ist die Zeit mit Gott am wichtigsten gewesen. Dass Gottes Herrlichkeit bei ihm ist. Der David war der, der einfach in die Stiftshütte reingelatscht ist, weil er Hunger hatte und die Brote gegessen hat, die niemand hätte essen. Und er hat trotzdem weitergelebt. Mit seiner, hat einfach, überlegt er es mal. Gott hat gesagt, niemand darf die Brot essen. Der David hat Hunger, es hat nichts zu essen, mit seinen paar Helden. Und er geht einfach dort rein und foodet die Brot, die niemand essen darf. Oder? Und Gott findet es okay. Schauen wir auch noch an die Geschichte. Das ist der Oberhammer. Also, der grösste Unterschied ist, der Saul war stolz und der David war demütig. Und ich glaube, das ist das Thema über die ganze Geschichte, Stolz und Demut. Oder Hochmut und Demut, oder wie auch immer. Der Saul ist stolz geworden und Gott hat ihn nicht mehr als König wollen. Der David war demütig und er ist in seinem Leben immer wieder an den Ort gekommen, wo er demütig war. Du musst dir vorstellen, der David, sie sind nachher, oder? Nach dem Krieg mit dem Goliath und alles, der David ist dann zum Palast gekommen vom Saul. Ist ein General geworden vom Saul, oder? Alles noch, er hat gewusst, ich werde irgendwann König. Aber er ist ein Diener gewesen, er hat dem Saul dient, er hat dem König, wo er gewusst hat, dass Gott ihn eigentlich gerne will, dient. Weil er das, was Gott Jahre vorher gemacht hat, respektiert hat, hat er dem König Saul gedient. Und hat eine Schlacht nach dem anderen gewonnen und irgendwann sind die Leute auf der Strasse rum und haben rumgerufen, oder? Das war der bekannte Schlachtruf der Israeliten. Der Saul hat 1000 abgeschlagen, aber der David hat 10.000 abgeschlagen. Und wo der Saul das gehört hat, ist er eifersüchtig geworden auf den David und hat den David angefangen, hat wollen den David umbringen. Und der David hat sich müssen verstecken in jensten verschiedenen Höhlen. Es gibt ein Höhlensystem, oder? In Israel hat sich von einer Höhle in die andere verkrüchen, weil der Saul ihn hat umbringen wollte. Und die beste Geschichte vom Ganzen ist, finde ich, der David, du musst dir vorstellen, und immer mehr Leute, irgendwelche Leute, die sozusagen am Rand der Gesellschaft waren, sind zum David gekommen. Haben sich ihm angeschlossen, immer mehr. Ein paar hundert sind es gewesen, oder? Sind es etwa 400 Leute gewesen, alle in einer Höhle. Und die Armee vom König Saul, auch dort irgendwo in dieser Höhle in der Nähe, oder? Der David am Suchen. Der David und seine Leute haben sich versteckt hinten in der Höhle, oder? Und nachher der Saul muss aufs WC. Der König Saul muss aufs WC. Und er sagt zu seinen Leuten, bleiben da, ich gehe geschwind in die Höhle aufs WC. Und geht genau in die Höhle rein, wo zuhinterst hinten der David und seine paar hundert Leute sind, oder? Und geht vorne drei die Höhle rein, oder? Tut seine Hosen runter. Ja, oder? Und dann, oder wenn du ja gerade von der Helligkeit ins Dunkle hineinkommst, bis sich deine Augen angepasst haben und so, checkst es noch nicht, oder? Er hängt es dort, oder? Und dann alle, oder du musst dir das mal bildlich vorstellen. Und nachher die Leute vom David sagen, das ist deine Chance. Gang von hinten her, schlag ihn ab und du bist König. Und der David sagt, nein, das würde ich nie machen. Weil der Mann dort vorne ist von Gott gesalbt worden. Und ich würde nie jemanden umbringen, der von Gott gesalbt worden ist. Das ist die demütige Haltung vom König David, obwohl er gewusst hat, dass er eigentlich der rechtmäßige König ist. Obwohl er das gewusst hat. Er hat trotzdem nicht wollen, selber irgendetwas machen. Er hat wollen, dass es Gott zur richtigen Zeit macht. Und das ist jedes Mal so gegangen. Einmal sind sie sogar ins Lager eingebrochen, oder? Vom König Saul. Haben etwas geklaut, sind wieder zurück. Oder? Und nachher haben sie dem Saul von oben runtergerufen. Hey, schau, wir hätten dich umbringen können, haben dich nicht umgebracht. Oder? Und dem Saul, sein Herz ist immer hart geblieben. Wenn noch kurz die Bibelstelle lesen. Wegen Demut und so. Sprüche 3, Vers 35. So wie Gott den Hochmütigen widersteht, so gibt er den Demütigen seine Gnade. Und dann dir noch zum Schluss, eine von meinen Lieblingsstellen, was das Thema belangt. 1. Petrus 5, Vers 7, mehr bekannter Vers. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Die kennen wir alle, oder? Und wir lieben sie alle, oder? Aber der Satz, der vorher steht, ist eigentlich entscheidend. Vers 6. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Also wie bist du demütig gegenüber Gott? Indem, dass du alle deine Sorgen auf ihn wirfst. Wenn du nicht alle deine Sorgen auf ihn wirfst, bist du das Gegenteil von demütig. Stolz. Wo ich das erste Mal gecheckt habe, oder jeder, es will kein einziger Christ will stolz sein. Jeder will demütig sein, weil jeder kennt den anderen Vers. Gott widersteht den Stolzen und er gibt Gnade zu den Demütigen. Aber wir alle haben Mühe, um unsere Sorgen abzugeben an Gott. In diesem Bereich, oder? Aber wenn du dir überlegst, wenn ich mir Sorgen mache, bin ich stolz, oder? Du fängst an, das Spiel zu spielen. Sorgen so schnell wie möglich abgeben, oder? Der Ronny und ich sagen nichts. Einfach. Wie ein Ball, oder, wo du einfach weitergehst. Kriegst du es über, gehst du so schnell wie möglich weiter. Also hören wir auf da. Es ist schon 9:30. Gut, wir haben auch recht lang geworshippt. Hören wir auf da. Und überleg dir noch etwas. Wenn du demütig bist, heisst es nicht, dass Gott dich nicht in eine Position tut, wo du exponiert bist. Also auf gut Deutsch, der König David hat niemand gekannt. Aber am Schluss hat ihn jeder gekannt. Ist er wegen dem weniger demütig gewesen? Oder wir denken nämlich, die Leute, die im Rampenlicht stehen, das können nur stolze Leute sein. Aber Gott sagt, er wird die erhöhen zum richtigen Zeitpunkt. Aber das Coole ist, wenn du weißt, dass es nicht du gewesen bist, sondern Gott, dann behaltest du deine Demütigkeit. Oder? So läuft's. Ich meine, der Ben ist aus meiner Sicht, obwohl er stolz heißt zum Nachnamen, ein sehr demütiger Mensch. Trotzdem ist er der Leiter unserer Church. Trotzdem kennt ihn praktisch jeder, der da reingeht. Oder? Es hat nichts damit zu tun, dass du nicht bekannt bist. Sondern dass Gott der ist, der dich in Position bringt. dass du Gottes Timing vertraust und er dich in Position bringt. Amen. Amen.